André Hollenstein, mögen Sie Hellebarden?
Nicht unbedingt. Hellebarden sind ja eine Waffe. Und in der heutigen Zeit bräuchte man andere Waffen, um Freiheit und Eigenständigkeit zu verteidigen. Hellebarden sind aus der Zeit gefallen.
Der Rütlischwur, die Schlacht von Morgarten und neuerdings Hellebarden. Das sind die Mythen und Symbole einer Schweiz, die sich wehrhaft, alleine und eigenständig über die Jahrhunderte behauptete. Mit diesem Geschichtsbild wird auch Politik gemacht. Es wird gewarnt vor zu engen Verbindungen mit Europa. Dieses nationalistische Geschichtsverständnis ist aber falsch. Das sagt André Hollenstein, Buchautor und emeritierter Professor für ältere Geschichte der Universität Bern. Die Schweiz hat sich nicht selbst erfunden, sie ist das Resultat ihrer historisch engen Verflechtung mit Europa. Sie ist eher eine Zufallsnation als eine Willensnation. André Hollenstein ist mein Gast in dieser ersten Folge des Podcasts «Schweizer Perspektiven in Europa». Ich heiße Priscilla Imboden und bin Journalistin des Magazins «Republik». Herr Hollenstein, Sie sagen, das Geschichtsbild, das verbreitet ist, das entspricht der Realität nicht. Weshalb nicht?
Es blendet wesentliche Elemente, die die Schweiz möglich gemacht haben, aus. Es ist ein sehr verengtes Bild. Und wenn man sich etwas damit auseinandersetzt, wann diese Geschichtsvorstellungen geprägt worden sind, kann man auch gut erklären, vor welchem Hintergrund die Schweizer Geschichtsschreibung und Geschichtswissenschaft diese Vorstellungen der Schweizer Nationalgeschichte entwickelt hat. Und vieles, was als Historiker einem wichtig erscheint in der Schweizer Geschichte seit dem späten Mittelalter, fällt aus diesem Geschichtsbild völlig raus und ist deswegen aus meiner Sicht eben wichtig, dass man das immer wieder auch gerade stellt und zurechtrückt und darauf hinweist, dass gewisse Geschichtsbilder doch sehr stark an der ganzen historischen Realität vorbeigehen.
Schauen wir mal diese historische Realität an. Sie sind ja Historiker. Bekannt ist der Austausch mit der Schweiz traditionell durch das Söldnertum, die Reisläuferei. Damit machte die Schweiz über Jahrhunderte Geschäfte mit den Kriegsmächten in Europa. Wie prägte das die Geschichte dieses Landes?
Das Soldwesen, das über Jahrhunderte lang hinweg ein wichtiges Migrationsphänomen der Schweizer Geschichte ist. Also da ziehen hunderttausende Männer für kürzere oder längere Zeit aus dem Land weg und kommen dann immer wieder auch, jedenfalls die meisten, zurück. Dieses Soldwesen ist ja nicht nur eine Geschäftsangelegenheit, sondern ist eingebettet immer in Allianzen. Und das geht manchmal verloren, dieser Gedanke, dass der Austausch oder die Lieferung von Söldner möglich war auf der Grundlage von Allianzen. Und das scheint mir viel wichtiger, als nur den Blick auf das Soldwesen zu fokussieren. Weil letztlich die Eidgenossenschaft eben mit den wichtigsten Mächten im Umfeld, mit dem König von Frankreich, mit dem König von Spanien, als Herzog von Mailand, mit den Republiken der Niederlande, Verträge hatte, also völkerrechtlich gewissermaßen abgesicherte Vereinbarungen, die viel mehr enthielten als nur die Lieferung von Söldnern, sondern da ging es in erster Linie auch um Sicherheit. Die Eidgenossenschaft hat sich durch solche Allianzen mit den wichtigsten Mächten im Umfeld Sicherheit eingehandelt, weil der König von Frankreich seine schützende Hand über dieses Gebilde hielt, weil er ein Interesse an einer eigenständigen Eidgenossenschaft hatte, um hier umso stärker seine Interessen durchsetzen zu können. Dann hatten diese Allianzen immer auch eine wichtige handelspolitische Bedeutung, weil der König von Frankreich, aber auch der König von Spanien, um diese Eidgenossen an sich zu binden und dort einen Fuß in der Türe drin zu haben, eidgenössischen Kaufleuten und Händlern Handels- und Zollprivilegien für den Export von eidgenössischen Waren nach Frankreich oder nach Mailand zubilligten. Also wir müssen von einem viel umfassenderen Geschäft ausgehen, das weit mehr beinhaltete als nur eben das Soldwesen.
Also kann man sagen, dass sich schon damals der starke Zugang der Schweiz zum europäischen Markt schon herausbildete?
Der Zugang zum Markt, der Zugang aber eben auch zu Sicherheit, der Zugang zu politisch-diplomatischer Unterstützung, weil der französische König völlig zu Recht sich als besten Verbündeten und treuesten Freund der eidgenössischen Orte bezeichnen konnte. Und er meinte das nicht ironisch, sondern das war tatsächlich, wenn man diese Allianzverträge anschaut, eine enorm enge Verbindung, die letztlich eigentlich ein Stück weit vielleicht auch das schon vorwegnimmt, was dann 1798 der Fall ist, wo die Schweiz dann tatsächlich von Frankreich, dem revolutionären Frankreich, besetzt wird. Im Grunde genommen ändert sich nur der Aggregatzustand, aber eigentlich die enorme Abhängigkeit der Eidgenossenschaft von Frankreich, die besteht seit dem 16. Jahrhundert.
Die alte Eidgenossenschaft war eigentlich ein lockerer Bund von Orten und Untertanengebieten, die punktuell zusammenarbeiteten. Was führte dazu, dass sie enger zusammenrückte, diese alte Eidgenossenschaft?
Ja, im Grunde genommen ist das erst ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, beziehungsweise wird eben sehr stark durch die französische Intervention von 1798 vorbereitet und dann bestärkt durch den Wiener Kongress 1815. Im Grunde genommen, die Schweiz, von der wir ja heute sprechen und die wir heute kennen, ist ja sehr stark ein Produkt des 19. Jahrhunderts, insbesondere auch der Bundesverfassung von 1848. Die Schweiz heute ein Bundesstaat. Genau das wollten die alten Kantone ja gar nie erreichen. Ihr System war ein Bündnissystem, locker, für die Durchsetzung gewisser, weniger gemeinsamer Interessen, aber im Grunde genommen diente es dazu, die Eigenständigkeit der Kantone möglichst stark und uneingeschränkt zu erhalten. Die haben ihre Bundesverträge nie geschlossen in der Absicht, etwas Gemeinsames, Großes, Größeres aufbauen zu wollen. Dieser Gedanke kommt erst mit der Zeit dazu und braucht dann auch sehr stark eben die Unterstützung des Auslandes, um durchgesetzt zu werden. Weil im Grunde genommen es nie im Horizont der alten eidgenössischen Kantone lag, ihre Souveränität und Eigenständigkeit so weit einzuschränken, wie es für die Gründung eines Bundesstaates nötig war.
Würde es denn die Schweiz heute geben ohne Napoleon Bonaparte und die Besetzung der Schweiz durch sein Militär?
Na, ich habe große Mühe, mir vorzustellen, wie dies hätte vonstatten gehen sollen. Weil im Grunde genommen die Intervention Frankreich 1798, die Intervention Napoleons 1803 mit der Mediationsverfassung und dann nochmal die Intervention des Wiener Kongresses hat enorm wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen, dass dann Mitte des 19. Jahrhunderts die Kantone dann doch noch immerhin noch nach einem Krieg untereinander diesen Bundesstaat haben ins Leben rufen können. Ich sage ein Beispiel. Die alte Eidgenossenschaft, Sie haben sie in der Anmoderation erwähnt, ist ein Gebilde, das zahlreiche Untertanengebiete kennt. Jeder Kanton, einige größere, andere kleinere, haben Untertanengebiete im Tessin, im Aargau, im Thurgau. Es ist den alten Kantonen nie in den Sinn gekommen, diese Gebiete, die sie erobert oder gekauft haben, gleichberechtigt in ihre Kantone zu integrieren. Sie haben diese Gebiete immer als Feudalherren bewirtschaftet. Sie haben Abgaben, Gebühren, Steuern aus diesen Gebieten erhoben und vor allem dienten diese Gebiete ihnen dazu, die berühmten Soldregimenter zu alimentieren. Insbesondere die kleinen Kantone hätten von ihrer geringen Bevölkerungszahl her nie die Kraft gehabt, ganze Kompanien und Regimenter auszustatten. Das heißt, man rekrutiert sehr stark im Thurgau, im Aargau, im Tessin. Das ist mit ein Grund, weshalb schon nur aus politischen, ökonomischen Interessen die alten Kantone diese Gebiete nie gleichberechtigt in ihre Strukturen integriert haben. Und das ist dann die Intervention der Französischen Republik 1798, die aufgrund ihres eigenen Selbstverständnisses solche politischen Abhängigkeiten nicht mehr kennt. Die Französische Revolution bringt mit der Gedanken der Menschenrechte, der Bürgerrechte, die grundsätzliche Gleichberechtigung der Menschen in einem bestimmten Gemeinwesen. Und es ist die Helvetische Republik, also die Republik, die sehr stark durch das französische Vorbild inspiriert ist, die diese Untertanenverhältnisse abschafft. Napoleon 1803 in der Mediation bekräftigt dies und der Wiener Kongress wird es dann auch nochmal tun. Und es ist nicht vorzustellen, wenn diese Untertanenverhältnisse weiter bestanden hätten, wie die Kantone mit diesem Strukturproblem umgegangen wären im Hinblick auf die Gründung eines Bundesstaates. Deswegen der langen Rede kurzer Sinn, gewissermaßen die Interventionen der ausländischen Mächte schaffen wichtige strukturelle Voraussetzungen dafür, dass man 1847 gewissermaßen nur noch untereinander Krieg führen muss, um dann den Durchbruch zu erzielen zum Bundesstaat.
Kommen wir zu diesem Wiener Kongress. Nach der Niederlage Napoleons beschlossen die europäischen Mächte die Aufteilung Europas und auch die Zukunft der Schweiz. Und dort wurde auch ein zentrales Identifikationsmerkmal der heutigen Schweiz, die Neutralität, definiert. Wie ist das geschehen?
Der Wiener Kongress ist für die neuere Schweizer Geschichte unglaublich wichtig, wird viel zu wenig auch im Unterricht, in den Schulen in Erinnerung gerufen, wie sehr der Wiener Kongress wichtige Weichenstellungen vorgenommen hat. Denn der Wiener Kongress hat ja die Aufgabe, nach dem Zusammenbruch des napoleonischen Systems Europa neu zu ordnen. Es geht um eine neue Sicherheitsarchitektur auf dem Kontinent, weil dieser Kongress verhindern will, dass das noch einmal geschieht, was in den Jahren davor der Fall war, dass nämlich eine Großmacht gewissermaßen die Lage in Europa beherrscht, Frankreich. Es geht also darum, ein Europa zu schaffen mit einem Mächtegleichgewicht zwischen den großen Mächten, Frankreich, Preußen, Österreich und dem Vereinigten Königreich. Und in diesen Überlegungen spielt die Schweiz, die kleine Schweiz, nun auf einmal eine enorm prominente Rolle, aufgrund ihrer geopolitischen Lage.
Eigentlich also, weil sie mittendrin ist.
Sie liegt mitten auf dem Kontinent und das, was in den früheren Jahrhunderten das Interesse bereits der großen Mächte an engen Beziehungen zu dieser Eidgenossenschaft begünstigt hat, spielt jetzt wieder eine Rolle. Die Lage an den wichtigen Pässen im zentralen Abschnitt des Alpenbogens. Und der Wiener Kongress erkennt die Notwendigkeit einer eigenständigen Schweiz und sagt, es ist ganz gut, gibt es diesen Kleinstaat mitten unter uns, weil er eine wichtige Rolle zu spielen hat in einer künftigen Sicherheitsarchitektur in Europa, nämlich die Rolle eines Puffers zwischen Frankreich und Österreich, also zwischen zwei Mächten, die in der Vergangenheit immer wieder Krieg gegeneinander geführt haben und insofern ein massiver Unsicherheitsfaktor in Europa waren.
Also wurde die Neutralität somit aufoktroyiert?
Sie wird nicht aufoktroyiert, weil wichtige Exponenten in der Eidgenossenschaft durchaus bestrebt waren, dass die Großmächte die Neutralität der Schweiz anerkennen. Aber sie war nicht billig zu haben, sie war nicht gratis zu haben. Die Mächte auf dem Wiener Kongress haben der Schweiz in einem ersten Moment zugesagt, wir werden eure Neutralität anerkennen und garantieren, vorausgesetzt, ihr führt intern gewisse Reformen durch. Es wurde also politischer Druck ausgeübt und diese Reformen bestanden darin, dass erstens einmal die Kantone sich gegenseitig ihre Gebietsstände anerkennen mussten. Das heißt, Bern muss definitiv Abstand nehmen davon, die Waadt und den Aargau wieder zu beherrschen. Die Bündner müssen definitiv das Veltlin preisgeben. Die Urner müssen definitiv vergessen, dass die Leventina ihnen gehörte. Das ist jetzt Teil eines neuen souveränen Kantons. Das heißt, gewissermaßen die Konsolidierung dessen, was mit der französischen Intervention erreicht wurde. Ein Gebilde aus 22 souveränen kleinen Republiken. Erste Bedingung. Zweite Bedingung, ihr müsst euch in Zukunft vernünftig selber verteidigen können. Das heißt, ein Bundesheer muss errichtet werden. Das hat es in den Jahrhunderten davor nie gegeben. Es gibt keine gemeinsame Armee. Und diese zweite Bedingung ist ganz wichtig für gewissermaßen die Anerkennung der Neutralität, weil man 1813 und 1815 die Erfahrung gemacht hat, eine Neutralität, die militärisch nicht glaubwürdig verteidigt werden kann, ist nicht viel wert. Ich erinnere daran, dass im Dezember 1813 über 100.000 österreichische und russische Soldaten in die Schweiz einmarschieren, um von hier aus Frankreich auch noch zusätzlich anzugreifen.
Das wollten Sie verhindern.
Und das soll in Zukunft verhindert werden, weil eben die neutrale Schweiz gewissermaßen eine Rolle zu spielen hat in einem neu befriedeten Europa. Und jetzt kommt noch etwas Drittes dazu, was die alten Kantone auch aus eigener Kraft nie geschafft hätten. Der Wiener Kongress sagt, damit ihr euch aber gegen Westen eine vernünftige Landesgrenze geben könnt, die ihr auch aus eigener Kraft verteidigen könnt, muss das Wallis, muss Genf und muss Neuenburg in diese Eidgenossenschaft aufgenommen werden. Das gegen Widerstand, weil insbesondere die Innerschweizer Kantone nach wie vor nicht der Auffassung waren, dass diese Kantone neu aufgenommen werden sollen. Der Wiener Kongress schafft also wichtige Voraussetzungen dafür, dass die Mächte nun künftig die Schweiz als vollwertiges Gebilde der internationalen Staatengemeinschaft anerkennt, als neutraler Beitrag oder als neutraler Puffer im Interesse der neuen Sicherheitsarchitektur in Europa.
Also so gesehen wurde die Schweiz damit sehr stark erschaffen durch die Wünsche der Großmächte, der damaligen Absolut. Großmächte. Und ohne das wäre das gar nicht. Von sich aus hätte sich die Schweiz nicht so zusammengefunden auf
Nein.
diese Art.
Nein, bestimmt nicht. Und das ist letztlich ein Grundzug der ganzen Schweizer Geschichte. Also dass wir fassen es hier einfach sehr prägnant an einzelnen Ereignissen. Aber im Grunde genommen ist die Schweiz immer das Ergebnis von größeren geopolitischen Zusammenhängen gewesen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir diese Schweizer Geschichte nie nur aus einer engen nationalen Perspektive heraus betrachten, sondern sie immer in die Einbettung in größere Strukturen und vor allem auch in größere geopolitische Zusammenhänge betrachten.
Dazu kommen wir gleich. Ich möchte noch auf den weiteren Schritt kommen, der dann interessant war. Da ging die Schweiz voraus im internationalen Kontext in Europa mit der Schaffung der Demokratie auf Basis einer Verfassung. Das gab es im feudalen Europa damals sonst nicht. Und die Schweiz wurde dadurch auch zu einem Anziehungspunkt für Revolutionäre aus ganz Europa, die das in ihren Ländern auch haben wollten. Warum tolerierten das die Großmächte?
Sie haben es nicht wirklich toleriert. Sie mussten es gewissermaßen hinnehmen, weil dann immer wieder auch die Rivalitäten untereinander sie gehindert hätten, auch tatsächlich einzugreifen. Aber Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Die Tatsache, dass aus der napoleonischen Zeit heraus in der Schweiz in gewissen Kantonen liberales Gedankengut weiterhin eine wichtige Rolle spielt, insbesondere in den neu geschaffenen Kantonen. Das müssten wir vielleicht noch ergänzen zu dem, was vorhin gesagt wurde. Es ist ja Napoleon zu verdanken, dass die Kantone Thurgau, Aargau, Tessin, St. Gallen und auch Graubünden überhaupt entstehen. Diese Kantone sind nie von den alten Kantonen so gewissermaßen anerkannt worden. Und in diesen Kantonen halten sich nach 1815 liberale Regimes, Parlamente, Regierungen, die sehr stark von Liberalen geprägt sind. Und insofern werden diese liberalen Inseln in der damaligen Schweiz gerne Zufluchtsorte für politische Flüchtlinge aus dem benachbarten Ausland. Weil das 19. Jahrhundert ist ja auch in Deutschland und in Italien das Zeitalter der nationalen Einigung. Eine Bewegung, die alles andere als unumstritten war, weil im Grunde genommen die nationalen Bewegungen in Deutschland und in Italien ja auch die herrschenden Machtverhältnisse, die zahlreichen Fürstentümer in Frage stellen, im Interesse einer großen Nation Italien und Deutschland. Das heißt, es gibt in diesen Ländern starke Widerstands- und Oppositionsbewegungen gegen die herrschenden Verhältnisse, die dann immer wieder auch in revolutionären Aufständen 1830er Jahre oder auch in Polen gegen die russische Herrschaft aufpoppen, die in der Regel vielfach scheitern und die Exponenten dieser Oppositionsbewegungen fliehen sich dann tatsächlich häufig in die Schweiz, weil sie hier politische Aufnahme finden. Allerdings häufig halten sie sich hier dann nicht ruhig, sondern agitieren weiterhin aus der Schweiz aus für einen Wechsel in Polen, in Deutschland, in Italien, was natürlich diese Staaten sehr ungern sehen, weil es gewissermaßen Landesverräter sind, die von fremdem Boden aus, von der Schweiz aus, für einen Machtwechsel in ihren Staaten agitieren.
Haben Sie die Schweiz dann nicht unter Druck gesetzt?
Doch, massiv. Also diese auswärtigen Mächte, insbesondere eben auch das Österreich von Kanzler Metternich, aber auch die deutschen Staaten, setzen die Schweiz enorm unter Druck, verlangen von ihr die Einschränkung der Pressefreiheit und letztlich auch die Ausweisung dieser politischen Flüchtlinge, was die Schweiz in der Regel verweigert, sondern eher dafür sorgt, dass diese schwierigen Gäste gewissermaßen, die ihr diplomatische Schwierigkeiten bereiten, dass die über England häufig in die USA weiter migrieren können. Aber letztlich ist diese Fremdenfrage, sie zieht sich dann weiter ins 19. Jahrhundert, spätes 19. Jahrhundert hinein, wo dann vielfach nicht mehr Liberale und Radikale, sondern Sozialisten Zuflucht hier finden, auch Anarchisten, bleibt ein Dauerthema in der Schweizer Geschichte. des 19. Jahrhunderts und führt dazu, dass für die auswärtigen Mächte dieser Kleinstaat immer wieder als Schurkenstaat betrachtet wird, der gewissermaßen eben Leuten Zuflucht bietet und Schutz bietet, die für Umstürze in den eigenen Staaten eigentlich kämpfen.
Und weshalb haben diese Staaten nicht einmal wirklich interveniert?
Androhungen, Interventionen hat es zahlreiche gegeben. Ein letztes massives Mal auch beim Sonderbundskrieg. Allerdings haben die einerseits die internen Probleme dieser Staaten, weil dort immer wieder auch revolutionäre Bewegungen ausbrechen, revolutionäre Streitigkeiten ausbrechen, diese Staaten an der Intervention behindert haben. Und dann gibt es unter diesen Großmächten nicht immer auch eine einheitliche Doktrin. Und da kommt jetzt noch eine weitere Macht ins Spiel, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unglaublich wichtig war dafür, dass die Schweiz ihren Weg weitergehen konnte und nicht einer ausländischen Intervention zum Opfer fiel. Und das ist das Vereinigte Königreich. Großbritannien hat aus eigenen Interessen, weil die Briten gewissermaßen immer ihr Empire im Blick hatten, und Hauptsache auf dem Kontinent ist Ruhe, die Briten immer so ein bisschen die schützende Hand über die Schweiz gehalten haben und dann immer wieder auch diplomatisch interveniert haben bei den großen Mächten und sie davon abgehalten haben, dann tatsächlich ihre Drohungen wahrzumachen.
Also die Schweiz ist eigentlich als Willensnation des Auslands entstanden, wie Sie auch schon gesagt haben. Die Kantone früher, die sahen sich eher als unabhängige Akteure, wollten nicht zusammenrücken. Ab wann begann sich in der Eidgenossenschaft eine gemeinsame Identität zu entwickeln und warum?
Nun, die Identitätskonstruktion eidgenössisch-schweizerisch setzt sehr früh ein. Und zwar interessanterweise schon im 15. Jahrhundert, das für mich eigentlich immer das Gründungsjahrhundert der alten Eidgenossenschaft war, nicht 1291 oder Rütli oder Wilhelm Tell. Denn diese Geschichten entstehen interessanterweise im 15. Jahrhundert. In einer Zeit, in der dieses Gebilde Eidgenossenschaft schon so weit eine gewisse innere Konsolidierung hatte, auch gemeinsame Interessen entwickelt hatte, dass im 15. Jahrhundert in diesem Land die Frage nun auf einmal eine gewisse Virulenz erfährt. Seit wann gibt es uns eigentlich? Wann wurden wir gegründet? Und vor allem auch, was ist unsere raison d'être? Warum gibt es uns überhaupt? Und was macht uns aus im Vergleich zu anderen? Und da wird dieser berühmte Gründungsmythos mit dem Rütli, mit Tell, mit den tapferen, frommen, edlen Bauern gegen die bösen, fremden Vögte, wird in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entwickelt. Wir fassen diese Identitätsrepräsentation das erste Mal in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Warum wurde das nötig?
Es wurde nötig, weil schon damals diese Eidgenossenschaft enorm unter Druck gerät in einer Propagandaschlacht, insbesondere von Seiten des Hauses Habsburg, jener Macht, die die Eidgenossen ja gewissermaßen aus dem schweizerischen Raum nach und nach rausgedrängt haben. Man muss ja immer wieder in Erinnerung rufen, der Aargau ist eigentlich Stammland der Habsburger. Die Burg, die so heißt, liegt in der Nähe von Bruck. Es gibt ein Dorf in der Nähe von Bruck, das immer noch so heißt. Die Habsburger gründen in Muri und Königsfelden die Grablegen in den beiden Klöstern, die Grablegen ihres Hauses. Also das ist habsburgisches Gebiet schon seit viel längerer Zeit, als es die Eidgenossenschaft gibt. Das Haus Habsburg betreibt also eine enorm zugespitzte und offensive Propagandaschlacht gegen diese Eidgenossenschaft. Die äußert sich darin in der Chronistik, aber auch in politischer Publizistik gewissermaßen. Berühmt ist ein Manifest von König Maximilian 1499 im sogenannten Schwabenkrieg, wo im Grunde genommen drin steht: Ihr Eidgenossen seid ein illegitimes Gebilde. Euch darf es eigentlich gar nicht geben, denn ihr habt mit euren Kriegen gegen Fürsten und Adelige habt ihr die gottgegebene natürliche Ständeordnung auf den Kopf gestellt.
Da brauchte man wie eine Art Gegenpropaganda.
Man braucht eine Gegenpropaganda und das ist dann gewissermaßen die Aufgabe von Intellektuellen und Gelehrten in diesem 15. Jahrhundert, diese clevere Gegenposition zu entwickeln, die dann eben darin gipfelt, dass man sagt, ja, hierzulande haben eben, weil der Adel korrupt war und weil er seiner Aufgabe, die Menschen zu beschützen, nicht mehr gerecht wurde, haben wir den Adel vertrieben und sind gewissermaßen anstelle des Adels fromme, edle Puren, die nun bei sich zu Hause selber herrschen. Das ist natürlich nicht Realhistorie, das ist eine Identitätsrepräsentation, die gewissermaßen diese Ständeideologie auf den Kopf oder auf die Füße stellt, je nachdem, und sagt, ja, eigentlich sagt die Ständelehre, der Adel soll herrschen, aber der Adel hat bei uns versagt und deswegen haben wir, der dritte Stand, uns an seine Stelle gesetzt.
Aber es gab auch lokalen Adel oder Patrizier in der Schweiz. Hatten die denn ein Interesse an dieser Erzählung?
Ja, die entweder sie verlassen das Land und gewissermaßen dienen weiterhin im Gefolge von großen Fürstengeschlechtern weiter. Das gibt es zahlreiche Beispiele aus dem Thurgau, aus dem Aargau von Familien, die gewissermaßen in dem Moment, wo sich die Eidgenossenschaft auch politisch behauptet, weiter gewissermaßen im Fürstendienst bei den Habsburgern und anderen Dienst tun und dann auch ihre Gebiete hier mehr oder weniger verlassen. Und andere wählen dann die eidgenössische Karte und bürgern sich in den wichtigen Städten, in Bern insbesondere, aber auch in Zürich ein und betreiben dann dort innerhalb des Patriziats weiterhin eine politische Karriere. Also es gibt unter dem Adel in der Tat so diese beiden Optionen. Wird man schweizerisch-eidgenössisch und kann weiterhin eine wichtige Rolle spielen oder gewissermaßen verlässt man das Land, weil man eben lieber den Fürstendienst als den Dienst an diesen eidgenössischen Kommunen wählt.
Diese Mythen, der Rütli-Schwur und die Tell-Geschichte, die gibt es ja in vielen Ländern. Die Mythen, die sind wichtig zu dieser Identitätsbildung. Weshalb eigentlich?
Ja gut, Mythen sind ja Geschichten, die vor allem Sinn produzieren wollen. Es sind Geschichten, die wichtige Werte und grundlegende Wahrheiten erzählen über ein bestimmtes Gebilde, über eine bestimmte Gemeinschaft. Es sind Geschichten, die den Leuten relativ knapp und konzis erklären wollen, warum gibt es uns überhaupt, seit wann gibt es uns. Es sind insofern auch Ursprungsgeschichten, seit wann gibt es uns überhaupt und warum gibt es uns. Und die Mythen versuchen, einprägsame, prägnante Antworten auf diese Geschichten. Das heißt, sie sind eigentlich schon von ihrem Zweck her darauf angelegt, Komplexität enorm zu reduzieren und auf wenige Grundwahrheiten zurückzuführen. Und die eidgenössische Geschichte, die Schweizer Geschichte, ist nicht von ungefähr eine einzige riesige Mythenmaschine. Die Eidgenossen waren enorm produktiv in der Produktion von Mythen, weil sie sich eben immer wieder sich selber gegenüber, aber auch anderen gegenüber haben rechtfertigen müssen und erzählen müssen, warum es sie überhaupt gibt.
Ist es auch so, dass die Schweiz als Vielvölkerstaat, verschiedene Kulturen leben in der Schweiz, verschiedene Sprachen, verschiedene Religionen, hat sie Mythen noch nötiger als andere Staaten?
Ja, ich denke schon, denn ihr fehlen gewissermaßen wichtige natürliche oder politische Voraussetzungen, die in anderen Staaten dann gewissermaßen das Nation-Building sehr stark befördert haben. Wir kommen vielleicht damit nochmal ins 19. Jahrhundert hinein. Es war vorhin in unserem Gespräch schon mal von der Willensnation die Rede. Die Willensnation ist so die Vorstellung, die Schweiz ist Nation geworden, weil die Menschen in diesem Land, weil die Bevölkerung, das Volk es so wollte. Ausdruck eines gemeinsamen politischen Willens. Es ist nun interessant zu sehen, wer diese Idee sehr stark geprägt hat. Es sind Denker, Wissenschaftler, Juristen, Völkerrechtler aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und einer dabei, der hier eine besonders wichtige Rolle gespielt hat, ist Karl Hilti, Professor an der Universität Bern. Hilti schreibt irgendwo, die Nation Schweiz sei gewissermaßen den benachbarten Nationen weit überlegen, weil sie eben eine Willensnation sei und nicht wie die Deutschen, die Italiener oder die Franzosen nur auf einer gemeinsamen Sprache und Kultur aufbaue. Hilti macht also das, was in vielen Mythenkonstruktionen sehr konstitutiv ist. Er wendet ein Defizit, einen Makel um und macht daraus ein positives Merkmal.
Also er sagt eigentlich, die Schweiz hat als einziger Staat in unserem Umfeld sich wirklich selber aus eigenem Wunsch und Stärke geformt.
Richtig. Insofern eben auch Ausdruck eines demokratischen Einverständnisses, weil er sehr wohl weiß, als historisch Gebildeter, dass wichtige Voraussetzungen, die in anderen Ländern eben Nationen begründet haben, hier fehlen. Gemeinsame Sprache, gemeinsame Konfession auch, gemeinsame Ethnie, all das fehlt hier. Es fehlt ja sogar eine gemeinsame Dynastie, die vielfach in komplexen Staaten mit verschiedensten Herrschaftsteilen wenigstens eine Klammer um diese Teile bilden. Und insofern ist dann die Willensnation gewissermaßen die positive Wendung eines Defizits.
Hier sind wir eigentlich schon bei der Geschichtsschreibung und der Geschichtsdeutung. Und Sie kritisieren, dass auch das geschichtliche Verständnis der Schweiz einer eigenständigen Schweiz, die in Abgrenzung mehr als in Zusammenarbeit mit dem Ausland entstanden ist. Warum ist dieses Geschichtsbild das Prägende in der Schweiz? Wie ist das dazu gekommen?
Ich kritisiere das nicht unbedingt, ich stelle es einfach mal fest. Und das ist schon mal wichtig, dass man die Hintergründe erkennt und identifiziert, die zu diesen Identitätsrepräsentationen geführt haben, die ja eben sehr gerne in der Schweiz geschichtlich, historisch unterfüttert sind. Es ist sehr stark eine Geschichtsschreibung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gewesen, die diese Bilder geprägt hat. Aufbauend auf älteren Versatzstücken, sehr wohl. Aber gleichwohl hat dieser junge Bundesstaat des 19. Jahrhunderts ein enormes Bedürfnis, wiederum sich gegen außen zu legitimieren, als einzige Republik gewissermaßen, die bis nach dem Ersten Weltkrieg mehr oder weniger in Europa existiert. Auch als ein Staat, der sehr stark auf die Demokratie setzt, also das von seinen Eigenschaften her in vielem doch abweicht vom Normalmodell um die Schweiz herum. Ein Europa, das ja bis Ende des Ersten Weltkrieges sehr stark von Monarchien geprägt wurde. Und diese Historiker, die ich gerne so ein bisschen als Priester der Nation bezeichne, haben ein Geschichtsbild entwickelt, das erstens einmal nach innen die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes stolz auf ihr Land machen sollten. Das 19. Jahrhundert ist ja nicht von ungefähr auch das Zeitalter des Nationalismus und des Militarismus. Es geht hier auch um Erziehung zum Tod fürs Vaterland. Nicht von ungefähr spielen dann die Schlachten des späten Mittelalters in diesen Geschichtserzählungen eine zentrale Rolle. Es geht darum, den Menschen hier auch einzuimpfen. Ihr müsst im Notfall auch bereit sein, euer Leben für dieses Land hinzugeben. Also eine Erziehung zum patriotischen Tod, zum Sterben fürs Vaterland.
Also das ist eine sehr politische Absicht, diese Geschichtserziehung oder Bildung oder Prägung.
Ich meine, Geschichtsschreibung, Geschichtsunterricht an den Schulen ist nie losgelöst von politischen Hintergrund einer bestimmten Zeit. Und das 19. Jahrhundert mit dem Nationalismus und Militarismus prägt das Geschichtsbild sehr stark. Also es gibt Schulbücher, in denen das ganz klar auch kommuniziert wird. Es geht darum, sich an den Ahnen aufzurichten und gewissermaßen zu zeigen, es ist wichtig, dass jeder Mann damals noch bereit sein muss, sich für sein Land hinzugeben und für sein Land zu sterben. Das ist gewissermaßen die Message nach innen. Die Message nach außen ist noch einmal die Rechtfertigung der Existenz eines Kleinstaates mitten in Europa, der halt in vielerlei Hinsicht, sage ich jetzt mal, relativ schwach ist. Also militärisch, politisch, diplomatisch, immer wieder eben auch auf Unterstützung des Auslands, der ausländischen Mächte angewiesen war. Man will ja aber auch eben stolz sein auf die eigene Identität und auf die eigene Existenz. Und deswegen dann eben sehr stark diese Rückbindungen zur Geschichte des späten Mittelalters mit der Idee letztlich, dass dieser junge Bundesstaat von 1848 keine neue Revolution darstellt, sondern letztlich nur der folgerichtige Abschluss eines natürlichen organischen Prozesses, der im späten Mittelalter beginnt.
Also das war für die Identität wichtig, dass es möglichst weit in die Geschichte verortet ist. Es hat nicht ausgereicht zu sagen, wir sind jetzt die erste Demokratie und wir sind stolz darauf. Das ist nicht stark genug?
Nein, das ist nicht stark genug, denn erstens einmal ist Demokratie im 19. Jahrhundert gefährlich und nicht unbedingt wünschenswert. Und zweitens vermittelt hohes Alter auch Würde und Ansehen. Es geht in diesen Geschichtsbildern also immer auch sehr stark um um Würde, um Ansehen, um Ehre, die Ehre der Nation. Und diese Ehre der Nation ist umso größer, je älter man gewissermaßen ist. Und es ist ja interessant, dass dann es noch andere Versuche gibt, gewissermaßen das Alter der Eidgenossenschaft oder der Schweiz noch übers späte Mittelalter zurückzuverlängern. Irgendwann mal schon im Humanismus poppen die Helvetier auf. Ein Volksstamm, von dem man gar nicht recht weiß, woher sie kamen und wo sie genau gesiedelt haben. Peinlich dann auch noch, dass sie ja noch 58 vor Christus diese Schweiz verlassen, um sich in Südwestfrankreich niederzulassen. Und es Cäsar ist, der sie militärisch zurückzwingt und zurückschickt. Ne? Also um nur zu zeigen, dass die Helvetier jetzt die Helvetier-These genau das Gleiche bezweckt. Also Freiheit und Eigenständigkeit möglichst weit in die Vergangenheit zurückzuverlängern.
Nun wird mit diesem Geschichtsbild natürlich auch heute Politik gemacht. Gerade SVP-Übervater Christoph Blocher lädt häufig historische oder gerne auch historische Ereignisse wie die Schlacht von Morgarten auf, um die wehrhafte, eigenständige Schweiz zu beschwören. Warum wirkt das noch heute?
Es wirkt vielfach, denke ich, erstens einmal, weil Christoph Blocher eine charismatische Figur ist, die mit Überzeugung seine Überzeugungen und mit Werf seine Überzeugungen vertritt. Dann ist es auch vielfach nicht en connaissance des choses, sondern im Gegenteil, also weil vielleicht noch früher in der Schule diese einfachen Vorstellungen vermittelt wurden. Sie haben die SVP erwähnt, die ja heute wieder mit Hellebarden auftritt, die auch seit vielen Jahren zum 1. August gerne Anzeigen schaltet mit einer Kopie des sogenannten Bundesbriefs von 1291. Und diese Urkunde, die wahrscheinlich die wenigsten Parteiangehörigen der SVP jemals gelesen haben, gewissermaßen als Gründungsurkunde der Schweiz nimmt, und die SVP sich dann gerne als die Sachwalterin und die Beschützerin dieser ewigen Werte von 1291 darstellt. Geschichte hat geschichtliches Wissen oder geschichtliche Argumente haben einen bestimmten Wert. Sie vermitteln die Vorstellung, es gäbe so etwas wie große, wichtige, grundlegende Wahrheiten, um nicht zu sagen ewige Wahrheiten.
Und wer sich ein bisschen religiös auch aufgeladen.
Durchaus. Und deswegen hält man eben auch an der immerwährenden Neutralität beispielsweise fest, weil es gewisse Dinge gibt, die man nicht antasten darf, die als Grundwerte und als Grundwahrheiten die Existenz dieses Landes und seine Raison d'être darstellen und begründen. Das heißt, das geschichtliche Argument ist auch in der politischen Debatte ein interessantes, ein häufig bestechendes Argument, weil die allermeisten Leute nicht über das historische Wissen verfügen, diese einseitigen Inanspruchnahmen auch zu hinterfragen. Man holt sie bei so Halbwissen, bei so gewissen Vorstellungen ab und hämmert ihnen ein. Es geht gewissermaßen um die Rettung dieser alten Werte und Wahrheiten.
Das wird vor allem eingesetzt, diese Erzählungen werden eingesetzt in der Europapolitik, um zu warnen vor zu viel Integration, vor weiteren Verträgen mit der Europäischen Union. Dabei könnte man ja auch die Schweiz als eine Art Vorreiternation der europäischen Einigung sehen, da sie es geschafft hat, sich unter verschiedenen Kulturkreisen zusammenzufinden, verschiedene Sprachbarrieren zu überbrücken. Ist die Schweiz eine Art europäische Einigung in Kleinformat?
Absolut, absolut. Und es hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg, als der europäische Integrationsprozess so langsam angedacht wird, auch viele, viele Denker, politische Autoren, zum Teil in der Schweiz, aber vielfach auch aus dem Ausland gegeben, die gemeint haben, die Schweiz könnte eine wichtige Rolle spielen in diesem Prozess, weil sie mit ihrem Föderalismus gewissermaßen eine gelungene Integrationsgeschichte vorweisen kann. Also sie hat ein Beispiel geliefert dafür, wie verschiedene Kulturen, Sprachen, Ethnien, Konfessionen unter einem gemeinsamen Dach friedlich miteinander existieren können. Also einen Integrationsprozess durchlebt und darin Erfahrungen gesammelt, die für einen europäischen Integrationsprozess durchaus interessant sein könnten. Und es gab durchaus Bestrebungen dazu, dass die Schweiz sich in diesem Prozess stärker einbringen sollte. Allerdings war die Schweiz, also die offizielle Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg, sehr stark auf Distanz zu auswärtigen Angelegenheiten. Die Außenpolitik der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg besteht ja lange Zeit darin, keine Außenpolitik zu haben, weil man sich gewissermaßen als neutraler, westlicher Neutraler versteht und sich aus diesen Prozessen heraushält. Und
die Schweiz wurde auch kritisiert damals als Kriegsprofiteurin, vor allem von den USA. Also war das auch ein Grund für den Rückzug aus der Außenpolitik?
Einerseits ja, und auf der anderen Seite darf man auch nicht verschweigen, dass auch die auswärtigen Staaten, die dann später die UNO gründen, die Neutralen zuerst sehr kritisch betrachteten aufgrund ihrer Rolle, die sie während des Zweiten Weltkrieges gespielt hatten. Also es gibt eine starke Abwehr, eine starke Kritik generell an der Position der Neutralen, weil die dann eben die Rolle der Neutralen im Zweiten Weltkrieg vielfach nicht verstanden wird. Insbesondere, wenn die Neutralität dann auch so, wie soll ich sagen, so radikal gedacht und praktiziert wurde, wie das die Schweiz getan hat.
Also die Schweiz brachte sich nicht ein in die europäische Einigung und in die EU, das wissen wir, aber sie hat trotzdem ihre Verflechtung verstärkt mit den Handelsbeziehungen, die vertieft wurden, jetzt auch mit der Personenfreizügigkeit, mit dem Austausch mit vielen Schweizern, die in der EU leben und noch mehr EU-Bürgerinnen und Bürger, die in der Schweiz leben. Und heute ist die Schweiz hochgradig abhängig vom Erfolg der europäischen Einigung. Mhm. Dennoch ist dieses Bewusstsein in der politischen Debatte nicht sehr stark ausgebildet. Weshalb?
Ja. Die Schweiz war immer sehr stark abhängig vom politischen Wohlwollen der äußeren Mächte. Wir haben das im Verlauf unseres Gesprächs ja schon gesehen. Dies eigentlich immer mehr, je wichtiger sie als globaler ökonomischer und finanztechnischer Player wird. Und das ist ja schon seit dem 19. Jahrhundert der Fall. Die Schweizer Exportwirtschaft orientiert sich im 19. Jahrhundert relativ rasch, ganz neu und segelt im Kielwasser des British Empire mit einer Freihandelspolitik, erschließt sich neue Märkte in Asien, in Amerika, in Lateinamerika. Das heißt, die Schweiz ist eigentlich einerseits, entwickelt sich immer mehr, auch schon der Banken- und Finanzplatz, schon vor dem Ersten Weltkrieg von ganz wichtiger Bedeutung, entwickelt sich zu einer wirtschaftlich-finanziellen Großmacht und verzwergt sich gleichzeitig als politischer Player. Das heißt, die Schweiz begibt sich auf einen Weg, der ihr einen schwierigen Spagat abverlangt. Sie engagiert sich mit einer erfolgreichen Exportwirtschaft als wichtiger Finanzplatz und Bankenplatz, seit einiger Zeit als zentraler Platz für den globalen Rohstoffhandel, als ökonomische Großmacht und vergisst dabei tendenziell, dass sie dafür, dass man sie hier machen lässt, eigentlich auch auf den Goodwill der Staatengemeinschaft angewiesen ist. Und ich bin gespannt, wie lange die Schweiz diesen Spagat aushalten wird. Im Grunde genommen, unsere Schwierigkeiten, die wir haben schon mit dem UNO-Beitritt, aber jetzt auch mit dem Verhältnis zu den europäischen Institutionen, ist immer wieder Ausdruck dieses schwierigen Spagats.
Und weshalb ist das eigentlich? Weshalb ist sich die Schweiz, die politische Schweiz, dieser wirklich extrem starken internationalen Verflechtung und auch, die Schweiz ist wirtschaftlich gesehen eine mittlere Macht, kein Kleinstaat.
Absolut.
Das nimmt man aber nicht wahr in der politischen Auseinandersetzung, die ist sehr introvertiert.
Ja. Ich denke, es hat damit zu tun, dass die politische Schweiz, und da muss man jetzt halt wirklich auch die halbdirekte Demokratie dazu nehmen, in der Schweiz ist das Volk ein Verfassungsorgan. Und wenn man sieht, wie sich die Schweiz außenpolitisch, diplomatisch in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ist natürlich im Unterschied zu vielen anderen Staaten, sind Volksabstimmungen ganz wichtige Meilensteine gewesen. Und es ist ja seit den 1990er Jahren letztlich das Erfolgsrezept der Schweizerischen Volkspartei gewesen, Nein zum EWR, gewissermaßen mit einer kritischen Haltung gegenüber jede weitere Integration in größere Zusammenhänge, den Erfolg eingeheimst zu haben. Und eine Partei, die mit dieser Botschaft, mit diesem Programm Erfolg hat, wird natürlich davon nicht abrücken. Im Gegenteil, sie treibt eigentlich auch die politische Schweiz vor sich her, den Bundesrat, die anderen Parteien, die ja vielfach gewissermaßen nur noch so hinter der SVP hinterherhecheln. Vielfach hat man den Eindruck. Und es ist bisher keine gleich starke Allianz aufgetreten, die gewissermaßen andere Narrative und andere Visionen einer stärker integrierten Schweiz aufgebaut hätten. Zu meinem Bedauern finde ich, denn Denn die Schweiz hätte historisch gesehen eben auch andere Angebote als diese Schweiz der Abschottung, der absoluten Souveränität, des Nicht-Dazugehören-Wollens, obwohl man überall mitnutzt und mitprofitiert.
Würden Sie sagen, die Schweiz ist geistig nationalistischer geworden in den letzten Jahren?
Ich denke schon, ja. Ich denke schon, aber machen wir uns da keine Illusionen. Das ist sehr stark schon seit dem Zweiten Weltkrieg der Fall gewesen. Wir haben uns ja unglaublich schwer getan mit dem Beitritt zur UNO. Wir haben uns schwer getan sogar mit dem Beitritt zum Europarat. Die Schweiz war im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert offener. Die Schweiz wird Mitglied des Völkerbunds, weil sie das wollte. Es gibt dazu sogar eine Volksabstimmung. Die Schweiz wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Sitz von zahlreichen internationalen Organisationen, die häufig immer noch in der Schweiz ihren Sitz haben. Die offizielle politische Schweiz, der Bundesrat, hatte im Multilateralismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen politischen ein Asset gesehen, also einen Vorzug, einen politischen Vorzug der Schweiz, also eine Schweiz offen für Entwicklungen in der internationalen Staatengemeinschaft. Das hat nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark gekehrt. Da gibt es ja dann diese Formel des hochgemuten Pessimismus. Also wir sind pessimistisch aus der Erfahrung heraus, dass auch diese internationalen Organisationen, sprich der Völkerbund, uns nicht wirklich geschützt haben. Und die Schweiz kommt mit einer gewissermaßen ja überdehnten Neutralitätsvorstellung aus dem Zweiten Weltkrieg heraus und tut sich damit enorm schwer, wohl wissend, dass sie ein westlicher Staat ist, von ihrem politischen Selbstverständnis, von ihrer politischen Kultur, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, kapitalistische Wirtschaft, freiheitliches Gesellschaftsmodell absolut zum westlichen Lager gehört, aber politisch sich neutral verhalten will. Und das bereitet ihr auch durchaus Akzeptanzprobleme. Im Kalten Krieg lässt man sie damit gewähren, gewissermaßen. Man weiß, wo sie steht. Und es ist einigermaßen Verlass auf eine sehr stark hochgerüstete Schweizer Armee. Aber seit dem Ende des Kalten Krieges hat die Schweiz damit immer mehr ihre Schwierigkeiten bekommen. Und wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht in den letzten Jahrzehnten, wie in gewissen Situationen gewissermaßen die Tatsache, dass die Schweiz keine Freunde hat außenpolitisch, ihr auf die Füße fällt. Abschaffung des Bankgeheimnisses, der Eklat um die nachrichtenlosen Vermögen. Es kommt immer wieder dazu, dass die Schweiz gewissermaßen im Krisenmodus auf starke Bedrohungen oder auf starke Kritik von außen reagieren will und das dann häufig sehr stark so ein bisschen improvisiert tut.
Ist das ein souveränes Verhalten, würden Sie sagen?
Nein, würde ich nicht meinen, weil es gewissermaßen souverän würde ja heißen, man bereitet sich auf solche Situationen vor, beziehungsweise weiß, wo man seine Freunde hat und pflegt diese Freundschaften auch. Aber damit kollidiert immer wieder eben dieses Verständnis der Neutralität, eines überdrehten Verständnisses der Neutralität. Es ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg mit der sogenannten Binschädler-Doktrin in den 1950er Jahren. Herr Binschädler war ein wichtiger Diplomat und Völkerrechtler, der diese Doktrin entwickelt hat, die zeigt, wie sehr gewissermaßen die Schweiz sich mit ihrer Neutralitätsdoktrin auch in eine Sackgasse bewegt hat. Rudolf Binschädler hat gesagt, die Schweiz müsse neutral nicht nur im Krieg sein, sondern immerwährend und auch im Frieden. Und dadurch gewissermaßen ist sie eine superneutrale ein superneutraler Staat, der eben anders als andere, die nur im Kriegsfall neutral sind, selbst im Frieden neutral ist. Und das zeigt ein Stück weit, wie weit sich dieses Denken von den ursprünglichen Hintergründen einer Neutralitätspolitik entfernt hat. Denn neutral ist gewissermaßen ein Konzept, das Sinn macht im Hinblick auf den Krieg der anderen, aber nicht im Hinblick auf den Friedenszustand, den andere haben. Also das zeigt ein Stück weit, in welche extreme Richtungen nach dem Zweiten Weltkrieg die Neutralitätsdebatte in der Schweiz verfolgt worden ist. Und das hat durchaus Konsequenzen gehabt, denn die Binschädler-Doktrin ist vom Katheder der Universitäten, Binschädler hat auch gelehrt an der Uni Bern, auch dann in die Köpfe wichtiger Exponenten im Auswärtigen Departement eingeflossen.
Diese Debatte ist heute wieder aktuell. Wir leben heute in Umbruchszeiten, stabile Mächte zerfallen, Allianzen werden in Frage gestellt. Eine Verschiebung der geopolitischen Machtverhältnisse findet statt. Die Schweiz muss also wieder ihren Platz in der Welt suchen und finden. Wie kann das Wissen über die Geschichte dabei helfen?
Das Wissen über die Geschichte kann dabei helfen, indem man gewisse Narrative eben kritisch hinterfragt und gewissermaßen den Menschen in diesem Land und der Stimmbevölkerung auch die Augen dafür öffnet, was wirklich dieses Land möglich gemacht hat. Bleiben wir noch einmal beim Thema Neutralität. Warum reden wir nicht mehr über Sicherheit und dafür sehr stark über Neutralität? Und ob Neutralität uns diese Sicherheit, die wir nötig haben, überhaupt noch gewährt und ermöglicht? Das heißt, wir führen vielfach schiefe und falsche Debatten und wir führen sie nicht zuletzt auch wiederum getrieben durch Narrative, die aus meiner Sicht von den terrible simplificateurs, von den extremen Vereinfachern der Verhältnisse herrühren. Und immer wieder stoße ich eben auf die Feststellung, dass es doch immer wieder auch ein Hindernis ist, dass die Schweiz nicht in gewissen Geschichten von sich selber spricht und andere ebenso wichtige Geschichten sträflich eigentlich vernachlässigt hat.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war die erste Ausgabe des Podcasts «Schweizer Perspektiven in Europa». Wir sind froh um Rückmeldungen und Anregungen. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, die E-Mail-Adresse ist eingeblendet oder Sie finden sie in den Shownotes. Auf Wiederhören.